Innen, außen. Willkommen zum Podcast von Yoga Me Home, deinem Yoga-Studio für zu Hause. Mein Name ist Philipp Strom und ich spreche hier mit meinen Gästen über Yoga und das liebe Leben. Willkommen, liebe Leute da draußen, zu diesem kleinen Interview mit Sebastian Kaspol. Sebastian ist Heilpraktiker für Psychotherapie und demnach kein Yogalehrer, was so ein bisschen ein Novum bei uns auf Yoga Me Home ist. Sebastian, willkommen, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich da sein darf, lieber Philipp.
Sebastian, du arbeitest mit Menschen one-on-one in erster Linie, gibst aber auch Online-Kurse. Zum Beispiel ist ein großes Thema bei dir das Selbstwertgefühl, das Selbstmitgefühl. Erzähl uns mal so ein bisschen, was hat dich zu diesem Thema gebracht, was ich ja persönlich finde, es ist so wichtig. So viele von uns knapsen damit immer noch rum und je näher man sich dieses Thema mal anschaut, für mich war das so ein bisschen wie so eine Zwiebel. Ich dachte eigentlich, ich hätte ein ganz gutes Selbstwertgefühl und je mehr ich deine Kurse mitgemacht habe, habe ich gemerkt, oh, da gibt es immer noch Schichten, wo wir noch mal ein Stückchen tiefer gehen. Ich fand es sehr spannend. Was hat dich zu dem Thema gebracht?
Ja, ah, spannende Frage. Dankeschön dafür. Ich habe schon gerade angefangen zu denken darüber. Ich denke, mein eigener Schmerz hat mich dazu gebracht, auch schon bevor ich mich beruflich damit befasst habe. Es hat so mit Achtsamkeit angefangen, Buddhismus, und dann kam auch, das ist eigentlich oft so vielleicht ein bisschen im Hintergrund gegenüber der Achtsamkeit, weil Buddhismus wird oft mit Meditation, Achtsamkeit verbunden, aber da geht es auch viel um Mitgefühl, Compassion und eben auch Selbstmitgefühl, und da bin ich darüber hingekommen und das durfte ich dann vertiefen über meine Achtsamkeitslehrerausbildung. Genau. Und ja, du hattest mich gefragt, warum mich dazu gebracht hat.
Was hat dich dazu gebracht? Also was war so der Ursprung? Wir haben ja oft in unserer Yoga-Welt oder Yoga-Bubble geht es ja viel um Selbstliebe und dieses Thema kommt immer wieder. Und ich will vielleicht die nächste Frage gleich stellen. Für mich ist es immer so ein bisschen kein Widerspruch, aber so ein bisschen zwei Pole, die so miteinander streiten. Auf der einen Seite haben wir diese Selbstliebe, das Selbstmitgefühl. Und auf der anderen Seite ist in unserer Szene aber auch dieses sich selber optimieren, sich selber verbessern, also eine recht oft harte Art, mit sich selbst umzugehen. Die gibt es da so beide. Kannst du mir diesen Knoten im Kopf vielleicht auflösen? Wo ist die Verbindung zwischen Selbstoptimierung und aber auch Selbstmitgefühl? Annahme und Veränderung.
Ja. Eine ganz konkrete Antwort darauf kann ich dir gar nicht geben. Ich denke da an ein Zitat von Suzuki Roshi, der gesagt hat zu seinen SchülerInnen, ihr seid genau richtig so, wie ihr seid, aber es gibt immer noch Luft nach oben. Ja, also ja, irgendwo, unser Leben ist vergänglich, wir werden alle sterben und es ist wichtig, dass wir den Moment genießen, hier und jetzt leben und auch ein Stück weit zufrieden sind mit dem, wo wir sind und uns selbst annehmen, damit wir hier und jetzt auch den Moment genießen können. Gleichzeitig gibt's Themen, haben wir Herausforderungen und dürfen wachsen und noch lernen und quasi über uns hinaus wachsen. Und da die Balance zu finden, da darf jede die eigene Balance finden zwischen Selbstannahme und quasi ich optimiere mich noch weiter selbst. Ich mag das Wort optimieren auch gar nicht so, sondern eher so vielleicht lernen und weiterentwickeln. Und vielleicht gehört auch zur Selbstannahme dazu, zu erkennen, wir sind fehlbare Wesen. Wir wissen nicht alles. Wir haben immer noch Potenzial zu wachsen und zu lernen. Wir kommen als Babys auf diese Welt und wissen gar nichts und können gar nichts. Wir müssen das alles lernen. Und ich glaube, das gehört auch dazu, vielleicht inkludiert die Selbstannahme und das Selbstmitgefühl sogar diesen Wunsch nach sich selbst weiterzuentwickeln. Ja, dass es gar nicht so sehr zwei Pole sind, die gegeneinander sind, sondern eher im Rahmen unseres Selbstmitgefühls, der Selbstannahme, lernen wir uns selbst kennen, dass wir eben fehlbar sind und uns weiterentwickeln möchten, dass es auch ein Bedürfnis ist, uns weiterzuentwickeln, dass es menschlich ist und dass wir dem auch nachgehen dürfen. Und da eben eine gesunde Balance finden zwischen, ich bin hier und jetzt zufrieden, genieße den Moment, aber ich erlaube mir auch, Dinge zu verfolgen, Träume zu verfolgen, Ziele zu verfolgen, über mich hinauszuwachsen.
Und ich denke auch, wo du es gerade erwähnt hast, mit wir kommen auf die Welt und können erstmal gar nichts. Da musste ich mich, habe ich mich erinnert an meinen ersten Sohn, der kam auf die Welt und lag wenige Tage nach der Geburt vor mir, so als klitzekleines Winzlingsbaby. Und seine Hände, seine ganzen Bewegungen waren noch so unkoordiniert, dass er sich mit der eigenen Hand so auf die Nase geschlagen hat, dass er dann weinen musste und es wirklich wehtat. Und da ist mir auch klar geworden, verdammt, wir beginnen echt bei Null. Und wenn man sich das anschaut, finde ich, machen wir Menschen doch erstaunlich große Schritte im Laufe unseres Lebens. Und
ja.
Also es ist faszinierend, was der Mensch so alles hinbekommt.
Ja,
sag
ja.
mal, du beschäftigst dich in deiner Therapieform mit der sogenannten Kohärenztherapie. Ich
ja.
fand das Konzept ganz spannend, so im Vorgespräch. Kannst du es den Zuhörerinnen vielleicht mal kurz erklären, worum es da geht?
Ja, das ist eine super Überleitung vom Mitgefühl, weil im Kern ist das auch ganz viel Mitgefühl. Kohärenz steht für Sinnhaftigkeit und in der Kohärenztherapie gehen wir davon aus, alles, was der Mensch sagt, tut, fühlt, wie er denkt, hat einen Sinn, hat einen Grund. Mhm. Eben auch solche Themen, für die man normalerweise in Therapie geht, sowas wie, wenn ich bestimmte Ängste habe, vielleicht Zwänge, vielleicht tue ich emotional essen, vielleicht habe ich Probleme mit meiner Wut oder Eifersucht. Also Dinge, die uns belasten, uns stören, die wir verändern wollen. Auch davon, dabei gehen wir davon aus, dass es einen Sinn hat für die menschliche Psyche. Bloß kennen wir das noch nicht. Ja, dass wir davon ausgehen, das ist eigentlich kein Problem, sondern eine Lösung für ein Problem, das wir nicht kennen. Und das versuchen wir in der Kohärenztherapie aufzudecken, zu verstehen, was ist da der tiefer liegende Sinn dahinter? Was hat dieser Mensch gelernt, dass es für ihn zwingend notwendig macht, sich so zu verhalten oder so zu fühlen, immer wieder in diese Angst zu kommen, in diese Depression oder so und so weiter. Ja, und bringen wir das an die Oberfläche aus dem Unterbewusstsein, dann entsteht auch, das ist ein Prozess des Selbstmitgefühls. Wir erkennen, warum wir uns so fühlen, warum wir uns so verhalten. Wir erkennen unsere tiefer liegenden Absichten, die vorher unterbewusst waren, und kommen so in ein Verständnis und eine Annahme uns selbst gegenüber und können dann neu wählen und Veränderungen schaffen, nachhaltig.
Kannst du vielleicht aus deiner Therapieerfahrung mal ein Beispiel mit uns teilen, ein besonders schönes vielleicht, wo dir
ja.
jemand begegnet ist, wo du gedacht hattest, oh, es ist so schön, Therapeut zu sein, das macht so Sinn.
Ja. Ich arbeite jetzt schon länger mit einer Frau zusammen, da genieße ich es. Wir machen ab und zu immer wieder Termine und ist einfach auch sehr herzlich. Und sie hatte ein Thema, das hat mich auch sehr berührt. Sie hatte Schwierigkeiten, Schuldgefühle ihrem Vater gegenüber, der sich umgebracht hat. Ja, also der hat Selbstmord begangen und hatte Schuldgefühle. Ich bin schuld daran. Ich hätte mehr tun sollen und so weiter. Obwohl sie rational wusste, naja, eigentlich hätte ich da nichts tun können. Und ihr ganzes Umfeld hat gesagt, naja, hättest du da nichts tun können, ja. Aber gefühlt hat sie trotzdem irgendwie sich schuldig gefühlt. Das war ganz intensiv. Ja, und das ist oft so, wenn Klientinnen zu mir kommen, sagen sie, naja, rational macht das keinen Sinn, aber Sebastian, es fühlt sich trotzdem so wahr an, dass das und das so ist. Mhm. Und im Laufe der Therapie haben wir herausgefunden, und deshalb liebe ich meinen Beruf auch so sehr, weil ich da dabei sein durfte, dass die tiefer liegende Absicht war, naja, wenn ich diese Schuldgefühle habe, die sind ganz intensiv, die sind zwar unangenehm, aber ich spüre dadurch meinen Papa. Und ich liebe meinen Papa und ich will die Verbindung zu ihm aufrechterhalten. Und irgendwie hat sie das so verinnerlicht, dass die Schuldgefühle wie eine Strategie sind, um ganz eng mit ihrem Papa in Verbindung zu bleiben. Ja. Mhm. Und als sie das bewusst wahrgenommen hat, kam es dann auch zu so einem Klickmoment, naja, ich kann mit meinem Papa auch anders in Verbindung bleiben, ich muss nicht Schuldgefühle haben. Und da haben wir neue Erfahrungen geschaffen, durch Visualisierung und so weiter, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und die Schuldgefühle haben sich gelöst, sie kamen nicht mehr auf. Ja, und es ist einfach für mich eine große Ehre, da dabei sein zu dürfen. Manchmal dauert es
Was dann ein gutes Beispiel, wenn ich es jetzt richtig verstehe, so als Laie, was ein gutes Beispiel für die Kohärenztherapie ist.
Oder? Genau.
Weil man mit diesem Gefühl, der Schuldgefühl, was eigentlich unnötig war, von außen und rational betrachtet, man sich über das zur eigentlichen Lösung hin entwickelt hat.
Genau, du hast recht, genau. Mhm. Das war der tiefer liegende Sinn. Und das ist einfach für mich eine große Ehre. Es ist super anstrengend auch, Therapie, ja, den Raum zu halten für jemand anderen. Es läuft nicht immer so ab. manchmal kommen wir zu keiner nachhaltigen Lösung und ich will das gar nicht verblümt darstellen, aber es kommt immer wieder zu solchen Momenten und es ist eine große Ehre, da dabei zu sein, wenn Menschen ganz tief mit sich selbst in Verbindung kommen und es zu diesen Klickmomenten kommt, wo sich wirklich was löst. Es ist eine große Ehre.
Jetzt erscheinen, je nachdem, wann ihr Lieben da draußen das hört, erscheinen oder sind schon erschienen, die ersten drei, ja, wie dürfen wir es nennen, angeleiteten Meditationen mit dir auf Yoga Me Home. Und kannst du mal ein bisschen erzählen, worum es dabei geht?
Ja, also ich leite gerne Meditationen zu den Themen Selbstmitgefühl, mit sich selbst in Verbindung kommen, wo es dann auch darum geht, Selbstvertrauen zu spüren und so weiter. Ja, eine Meditation, die ich leite und bei Yoga Me Home hochgeladen habe, ist die sogenannte, was heißt die sogenannte, eine Spiegelmeditation, dass man sich selbst vor den Spiegel setzt und sich selbst einfach erstmal betrachtet. Ich mache das regelmäßig oft, ist meine Lieblingsmeditation, sich einfach erstmal zu betrachten und diesen Menschen zu sehen, vielleicht mal mit einer neuen Perspektive. Wir sind ja so oft in unserem Alltagsmodus drin und haben bestimmte Gedanken und Überzeugungen über uns selbst. Und da mal sich selbst so ein bisschen von außen zu betrachten, zu sehen, dieser Mensch, der da sitzt, der gibt echt sein Bestes. Der will glücklich sein, der will nicht leiden, der hat da und da Schwierigkeiten, aber der ist da und da richtig, ein richtig feiner Kerl oder ein richtig feiner Mensch, ja. Und das ist eine Art und Weise, um ganz intuitiv zu Selbstmitgefühl, Selbstannahme und Selbstliebe zu kommen. Ein ganz ehrliches auch. Es geht gar nicht darum, zu übertreiben, ja, sondern wirklich mal
sich selbst. Ich wollte gerade fragen, was ist denn dein schlauer Tipp? Also angenommen, ich stehe jetzt da vor dem Spiegel, ich habe diese Übung mal gemacht, dann sogar nackt und dann ist nochmal heftiger. Was ist denn dein schlauer Tipp, wenn man sich nicht so richtig annehmen kann?
Genau. Dann nimm das an.
Okay.
Selbstmitgefühl bedeutet, ich bin für dich da. Mitgefühl bedeutet, können wir dann auf uns selbst übertragen als Selbstmitgefühl. Mitgefühl bedeutet, ich bin da für dich, weil es dir gerade nicht gut geht und nicht, weil ich will, dass dir anders geht. Das ist, mag ein bisschen paradox sein. Natürlich wünschen wir uns, dass es unserem an. Ich merke gerade, wir müssen ganz kurz sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstmitgefühl.
Okay, ja gerne, erklär das mal.
Selbstliebe ist, wenn ich Liebe mir selbst gegenüber empfinde, oder sagen wir es mal so, die Buddhisten beschreiben das ganz schön. Liebe, ich empfinde Liebe für dich, das ist ein warmes Gefühl. Und Mitgefühl ist, wenn mein liebevolles Herz, meine Liebe auf Leid trifft, wenn ich sehe, dass dir nicht gut geht, dann ist das Mitgefühl. Dann erzittert unser Herz so von, oh, das tut weh, dem geht's nicht gut, ich will nicht, dass es ihm schlecht geht. Also Mitgefühl ist quasi Liebe gegenüber jemanden, der gerade leidet. Ja, also Mitgefühl geht's immer darum, wenn jemand leidet. So, ja, wenn wir jetzt und bei Selbstmitgefühl oder sagen wir mal Selbstannahme, ja, dass ich mich so annehme, wie ich bin. Und wenn ich mich vorm Spiegel betrachte, vielleicht sogar auch nackt, ja, wo wir alle vielleicht unsere Themen haben mit Körperakzeptanz, dann ist ein großer Tipp wirklich, wenn ich es gerade nicht annehmen kann, dann nehme ich das an. Dann erlaube ich mir zu sagen, boah, mir fällt es gerade super schwer, mich selbst anzunehmen. Kann ich das erlauben? Ja, weil dann komme ich auch in diese Selbstannahme. Ich komme trotzdem in diese Energie der Selbstannahme, indem ich sage, ja, mir fällt es gerade schwer, es nicht annehmen zu können und damit nehme ich mich an.
Also das Gefühl einfach für den ersten Moment einfach mal da sein.
Genau, lassen, und deswegen.
Einfach mal da zu sein, wie ein Freund, hast du das, glaube ich, in anderen Meditationen mal erklärt. Man geht ja zu einem Freund auch nicht hin und wenn es jemandem schlecht geht und quatscht ihn jetzt gleich mit Lösungen voll, sondern ist vielleicht im Idealfall auch einfach mal nur da für jemanden.
Genau.
Und das kann man auch auf sich selbst anwenden natürlich. Ne?
Ja. Um den Bogen dazu zu spannen, was ich gesagt habe, ist, wenn es einem Freund gerade nicht gut geht, dann bin ich für den da, einfach weil es dem nicht gut geht. Dann bin ich einfach erstmal für den da und erstmal nichts weiteres, sondern ich bin einfach für ihn da. Wir wissen alle, wie gut es tut, wenn es uns nicht gut geht, dass unter jemand für uns da ist, einfach nur da ist, bedingungslos. Der will dann auch nicht schnell ein Pflaster drüber machen, schneller Ratschlag, schnelle Lösung, damit es uns wieder anders geht. Wir wissen alle, dass sich das dann nicht gut anfühlt. Wir brauchen dann erstmal da sein zu dürfen, gehört zu werden mit unserem Leid. Und dasselbe auch, wenn wir uns im Spiegel betrachten, uns erstmal erlauben, einfach da zu sein, ohne was Bestimmtes fühlen zu müssen, ohne jetzt in purer Selbstliebe zu sein, sondern erstmal damit zu sein, wie wir uns gerade fühlen, zu sagen, so wie ich gerade hier bin, so bin ich jetzt. Und da versuche ich mich jetzt damit anzunehmen.
Dein zweites, wenn ich es richtig wiedergebe, großes Steckenpferd ist die gewaltfreie Kommunikation. Und da hast du ja einen Kurs produziert, der auch auf Yoga Me Home erscheinen wird bald. Ich habe den Marketingkalender ehrlich gesagt gerade nicht ganz im Kopf und weiß nicht wann. Aber demnächst, je nachdem, ihr Lieben da draußen, wann ihr das hört, ist er schon da oder kommt jetzt bald. Und zwar gewaltfreie Kommunikation in Beziehungen, in Paarbeziehungen. Gut, das macht ein weites Feld auf. Wir wissen alle, wenn wir ehrlich miteinander sind, da können wir alle noch was lernen. Das ist auch der Grund, weshalb wir ihn auf Yoga Me Home genommen haben. Ich erinnere mich gerade an einen veritablen Streit mit meiner Frau vor nicht allzu langer Zeit. Das hätte man wahrscheinlich auch vermeiden können. Erklär mal, was ist das Schöne und das Besondere an gewaltfreier Kommunikation?
Ja, die gewaltfreie Kommunikation ist eine sehr lebensbejahende und menschenfreundliche Sichtweise, ich würde sogar schon sagen Lebensweise. Es ist gar nicht nur eine Methodik und ein Sprachtool, sondern es ist wirklich eine Lebensweise. Wir gehen auch hier davon aus und deswegen glaube ich, ist es auch so mein zweites Steckenpferd oder auch Teil meiner Arbeit, weil es sehr ähnlich ist zu Mitgefühl und Kohärenz. Auch hier gehen wir davon aus, alles, was der Mensch sagt, tut, fühlt, denkt, egal was er tut es, um seine Bedürfnisse zu stillen. Ja, das heißt, wenn wir im Streit sind, das ist so die wohl wichtigste Grundhaltung, die ich auch im Kurs vermittle. Wenn wir im Streit sind, dann dürfen wir uns daran erinnern. Ah, wir streiten gerade, weil du unerfüllte Bedürfnisse hast und ich. Und nicht, weil wir uns nicht mögen, auch wenn es sich gerade so anfühlt und wir uns die Köpfe einschlagen könnten. Ja, manchmal fühlt sich das so an. Aber im Grunde ist es, da sind zwei Menschen, die haben unerfüllte Bedürfnisse. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, und versuchen, da empathisch aufeinander zuzukommen mit diesem Hintergedanken, mit dieser Überzeugung, hey, wir brauchen beide was und wir fühlen uns gerade echt mies. Wie können wir aufeinander zukommen? Was brauchst du eigentlich? Was brauche ich? Können wir uns da erstmal gegenseitig zuhören? Und dann, wenn wir uns da wirklich nachvollziehen können, gegenseitig und verstehen können, dann können wir eine Lösung finden. Und die entsteht, sobald da wirklich eine empathische Verbindung da ist, entstehen Lösungen meist sehr, sehr schnell. Weil der Mensch einfach von Herzen gerne gibt, von Natur aus. Ja, und das ist das Schöne an der GfK. Sie hilft uns dabei, wieder in diese empathische Verbindung zu kommen und geht von diesem lebensbejahenden, menschenfreundlichen Grundüberzeugung aus. Der Mensch ist kein böser Mensch oder selbst wenn er Leid verursacht, tut er das immer aus einem bestimmten Grund, weil er sich versucht, was damit zu erfüllen.
Und es ist eine Methode, wenn ich dich richtig verstanden habe, im Vorgespräch, um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen, nicht um Konflikten aus dem Weg zu gehen oder um Konflikte aus dem Weg zu räumen, weil das Leben besteht nun mal aus Konflikt und treibt uns ja auch voran und kann man ja auch positiv betrachten, dass es Konflikte gibt, sondern ja eigentlich ganz genau, um in Konflikte, ich will jetzt nicht sagen direkt hineinzugehen, aber sie auszuhalten, oder? Oder wie soll ich sagen, besser mit ihnen umzugehen, nicht unterzugehen im Konflikt.
Ja, das könnte man so bezeichnen. Ich benutze immer die Bezeichnung, konstruktiv Konflikte zu bewältigen. Wie du sagst, Streit, Konflikt ist völlig menschlich. Also wenn man in einer Beziehung nicht streitet, dann würde ich schon ein bisschen stutzig sein. So. Also ich streite auch mit meiner Partnerin. Es ist eher die Frage, wie machen wir das? Ja, verlieren wir uns, wer hat Recht, wer hat und Beschuldigungen und Vorwürfe und wir werden laut und vielleicht sogar Beleidigungen, schmeißen was umher und so. Und kommen da auch nicht wirklich auf Nenner, ja. Selbst da kommen wir vielleicht auf Nenner, was die Genialität der Psyche zeigt, ja, dass wir doch irgendwie es immer wieder schaffen, aufeinander zuzukommen. Die gewaltfreie Kommunikation hilft uns, mit so wenig Leid wie möglich aufeinander zuzukommen. Schaffen wir es vielleicht jetzt schon kurz anzuhalten, uns zu erinnern, um was es geht? Ja, okay, du hast unerfüllte Bedürfnisse, ich auch. Können wir da möglichst konstruktiv und ohne groß leiden zu müssen, aufeinander zukommen? Ja, also es ist gewaltfreie Kommunikation verändert die Art und Weise, wie wir Konflikte sehen, wie wir damit umgehen.
Sebastian, du bist ja sehr umtriebig. Du hast auch einen Podcast, und zwar nicht nur einen, sondern gleich zwei, weil der Trend geht zum Zweitpodcast. Der eine heißt Feel It to Heal It, das ist, glaube ich, der ältere und den schon recht vielen Folgen. Und der andere ist dann Streiten für AnfängerInnen. Kannst du mal ein bisschen erklären? Aber dann hast du mir im Vorgespräch gesagt, du hast gerade den Pausenknopf gedrückt, da ist das
Ja,
richtig? Also die gibt
ja. Ja,
es natürlich
genau.
noch, die Podcasts, aber du machst nicht
Ja.
weiter. Was treibt dich dazu, jetzt mal hier die Pause, die Handbremse zu ziehen?
Genau. Ich merke, es ist mir einfach zu viel geworden, ganz ehrlich. Also ich
Ja.
bin gerade so beschäftigt mit Therapie und Einzelsitzungen und dann noch nebenher Kurse geben, dass ich merke, Social Media, ich habe da gerade keine Nerven und keine Zeit dafür, weil es auch ganz viel Arbeit braucht. Und bin jetzt aber nicht an dem Punkt, dass ich mir finanziell leisten könnte, das abzugeben. Und deswegen lasse ich es einfach. Und es funktioniert auch so. Genau. Bei Feel It to Heal It, da rede ich allgemein um persönliche Weiterentwicklung. Es geht auch viel um Kohärenz und Selbstmitgefühl. Es geht mir vor allem darum, ja, mit den eigenen Gefühlen einen anderen Umgang zu finden. Und bei Streiten für AnfängerInnen, wie der Name schon sagt, streiten lernen. Ja, wie kann ich konstruktiv streiten? Vielleicht werde ich wieder ein paar Folgen machen, gerade bei Streiten für AnfängerInnen. Aber jetzt merke ich gerade, muss ich auf meine Grenzen achten. Und da einfach ist auch ein Akt der Selbstliebe oder des Selbstmitgefühls, da zu merken, boah, das ist mir gerade zu viel, okay, dann muss ich das gerade lassen. So, das priorisiere ich dann gerade anders.
Ich wollte gerade sagen, und so viele, die vielleicht jetzt da draußen zuhören und heutzutage ja auch selbstständig sind, ich ja auch, also oder auch sonst wahnsinnig viele Aufgaben haben, sei es im Job, zu Hause, Familie und so weiter. Ich habe auch oft den Eindruck, es ist wahnsinnig viel. Es ist zwar rein theoretisch alles möglich. Ich kann mit den verschiedenen digitalen Tools, habe ich Marketing, Werbung, Controlling, also alles, was ein kleines Unternehmen braucht, relativ griffbereit. Aber man muss es halt auch alles ständig selber machen. Ist es so ein bisschen die Zeit gekommen, mal Nein zu sagen? Wie geht's dir damit?
Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt 3 Jahre selbstständig und habe da gepowert ohne Ende. Und jetzt merke ich auch, dass ich bei manchen Stellen an meine Grenzen komme, wo das Nein sich nicht mehr wegschieben lässt im Sinne von, ach komm, weiter geht's und durchhalten und ja. Und ich glaube, es ist zwingend notwendig. Wenn man erfolgreich selbstständig sein möchte, muss man auch Nein sagen können, und da auf seine Grenzen achten können. Das funktioniert so nicht. Wir brennen sonst aus.
Wo geht's hin in Zukunft bei dir, Sebastian? Das
Tja.
heißt, weniger Social Media, weniger Wirbel machen oder
Ja, tatsächlich bin ich gerade so ein bisschen am Umorientieren. Also ich merke jetzt, ich bin da noch nicht fertig mit dem Reflexionsprozess, aber ich teile trotzdem gerne, weil ich es auch inspirierend finde, einfach authentisch andere zu hören. Ich merke, dass 100% selbstständig sein mir zu viel Unsicherheit bedeutet. Ich möchte bald eine Familie gründen und merke einfach, das bringt mich immer zu sehr in eine existenzielle Not. Würde ich jetzt zum Beispiel keine Familie gründen wollen und so, würde ich das, glaube ich, weitermachen, sondern wäre das einfach, jeder, der selbstständig ist, weiß es, Selbstständigkeit ist wie ein Baby. Das ist so, ja, das braucht ganz viel Energie und Aufmerksamkeit. Und da merke ich, da komme ich gerade an meine Grenzen, wo ich merke, ich habe andere Prioritäten. Ich würde viel lieber Familienvater sein. Ja, und jetzt gerade ist, ich will gar nicht ausschließen, dass ich das auch mit hundertprozentiger Selbstständigkeit schaffen könnte. Bloß jetzt merke ich gerade, fühlt sich's nicht stimmig an, weshalb ich gerade schaue, wie kann ich mir inmitten der Selbstständigkeit mehr Sicherheit schaffen? Vielleicht eine Teilanstellung irgendwo im psychologischen Bereich, ja. Und da, das teile ich auch gerne, weil gerade als Therapeut und Coach, es geht nicht nur immer darum, im Innern Veränderung zu schaffen, persönliche Weiterentwicklung, ja, Sicherheit in einem selbst zu schaffen. Das mache ich auch viel. Ich mache viel Therapie für meine eigenen Themen. Aber da habe ich gemerkt, da brauche ich Sicherheit im Außen. Da muss ich was verändern im Außen, damit ich da mehr Sicherheit in mir drin spüre. Deshalb geht es in Richtung mehr Sicherheit und Stabilität schaffen. Und genau, wie das genau aussieht, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich bin im Selbstreflexionsprozess und schaue mir viele Dinge an und habe aber großes Traum. Und ich glaube, das ist
Wir
wichtig.
sind gespannt. Wir
Ja.
können ja gerne dann in einem Jahr irgendwie oder irgendwann später nochmal eine neue Folge
Ja.
hiervon machen und dann hören, wie es bei dir weiterging. Du bist da insgesamt, das muss man vielleicht den Zuhörerinnen schon noch erklären, ja einen weiten Weg gegangen. Ne? Du hast ja ursprünglich mal Wirtschaftsinformatik studiert, wenn ich richtig informiert bin, und hast gesagt, ja, ich will Geld verdienen. bist heute aber doch Therapeut. Erzähl uns doch nochmal vielleicht kurz zum Schluss, wie kam es
Ja.
vom Wirtschaftsinformatiker mit dem eigenen Firmenwagen gerade mal Mitte 20 Kohle auf dem Konto
Ja.
zum Therapeuten?
Ja. Das ist ja sehr, sehr tolle Frage und ich glaube eine sehr schöne Antwort für alle, die auf einem ähnlichen Weg sind. Ich bin nach der Schule oder während der Schule schon, habe ich gemerkt, ich will irgendwas studieren, wo ich viel Geld verdiene. Weil wir schon auch finanzielle Schwierigkeiten hatten in der Familie und das hat mich geprägt und ich wollte unbedingt viel Geld verdienen, weil ich das mit Sicherheit verbunden habe, ja. Hab dann Wirtschaftsinformatik studiert, habe bei einem sehr großen Unternehmen gearbeitet, habe dann Geschäftswagen gefahren und habe viel Geld verdient. Und dann habe ich gemerkt, naja, das ist nicht alles. Und dann habe ich gemerkt, mir fehlt Freude und Sinnhaftigkeit bei der Arbeit. Und dann bin ich ins andere Extrem gegangen und habe jetzt nur darauf geachtet, was zu finden, was mir Freude und Sinnhaftigkeit gibt. Bin in die Selbstständigkeit, in die pure Unsicherheit gegangen und habe meine Leidenschaft verfolgt, ja. Und jetzt komme ich an einen Punkt, wieder eine Selbsterkenntnis, und ich glaube, das hört nie auf, zu merken, naja, dass ich damals nach der Schule was machen wollte, wo ich viel Geld verdiene, das war ja eigentlich nicht so verkehrt. Jetzt nicht, dass ich viel Geld verdienen musste, darum geht es gar nicht, sondern im Kern, dass ich auf mein Sicherheitsbedürfnis achte. Ja, und das habe ich dann im nächsten Schritt so ein bisschen vernachlässigt, und jetzt merke ich, ich brauche beides. Es braucht beides. Ich brauche Sicherheit, aber ich brauche auch Freude und Sinnhaftigkeit. Und da versuche ich jetzt, das zu finden. Genau. Aber nachdem ich ein paar Jahre als Softwareberater gearbeitet habe, habe ich einfach gekündigt und bin auf die Suche gegangen. Ich habe viele Sachen ausprobiert. Koch, Ernährungswissenschaften, Ernährungsberater, Yoga, Achtsamkeit, und dann bin ich zu Coaching und Therapie gekommen.
Wie ist deine Verbindung zu Yoga? Gehst du selbst auf die Yogamatte oder aufs Kissen, auf Meditationskissen?
Ja, ich bezeichne es vielleicht nicht als Yoga, ich mache alles sehr intuitiv. Auch Meditation. Also ich meditiere sehr intuitiv. Dann, wenn ich spüre, dass ich es brauche gerade, genau wie Bewegung auch, aber ich habe jetzt keine starre Routine, die ich jeden Tag mache. Und auch jetzt nicht, dass ich eine Folge von Asanas mache, sondern was ich gerne mache, ist, ich nehme mir Zeit, 20 Minuten, und so viel Rahmen gebe ich mir. Ich mache so alle Minute so einen kleinen Gong an mit so einem Meditationstimer. Und dann mache ich eine Minute lang irgendeine Übung, die mir gut tut, und mache dann in der nächsten Minute eine andere. Das für 20 Minuten, und versuche dabei nichts zu denken, sondern einfach nur zu spüren, mich zu bewegen, intuitiv hier und jetzt zu sein. Das ist so meine, in Anführungsstrichen, Yoga-Praxis, weil da kommen natürlich einzelne Asanas mit rein, weil ich früher schon Yoga praktiziert habe. Aber mittlerweile mache ich das echt frei und intuitiv. Da kommen ganz viele verschiedene Dinge da mit rein. Vielleicht fange ich dann an zu tanzen. So. Und ja, das, genau.
Ja, sehr schön. Ich habe dann neulich mal einen schönen Satz von einer Lehrerin in einem anderen Podcast gehört, die es wiederum irgendwo anders aufgeschnappt hat, den Satz, sei es drum. Sei hart in dir, in der Frage, ob du auf die Matte gehst, aber dann sei weich, wenn du mit dir, wenn du auf der Matte bist. Also komm auf die Matte, show up im Englischen, und dann aber, wenn du auf der Matte bist, tu, was sich gerade richtig und gut für dich anfühlt. Sei es eine geleitete Meditation mit Sebastian bald auf Yoga Me Home oder eine ganz freie Klasse, und ihr macht Yoga Me Home nicht aus. Ihr macht Yoga Me Home nicht an, oh Gott. Oder ihr folgt natürlich einer der vielen Klassen auf Yoga Me Home, wie ihr Lust habt. Hauptsache, kommt auf die Matte, und wenn ihr da seid, kommt ins Spüren. Sebastian, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dieses Interview. Ich freue mich wahnsinnig, dass du bei Yoga Me Home mitmachst. Und wir freuen uns auf deine Meditation und das erste Mal den Kurs in gewaltfreier Kommunikation und who knows, was dann noch kommt von dir. Danke für deine Zeit.
Danke, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier teilen durfte, und ich freue mich sehr, euch zu erreichen auf Yoga Me Home und euch auf eurem Weg zu unterstützen. Danke.
Alle wichtigen Infos natürlich zu Sebastian, wenn ihr es gerade als Podcast hörst, unten in den Shownotes oder natürlich auch auf Yoga Me Home. Auf seiner Lehrerseite findet ihr den Link auch zu Sebastian, zu seinen anderen Kursen noch, zu seinen sonstigen Angeboten, die er bietet. Schaut da gerne mal vorbei, einfach sonst bei ihm auf der Website, da findet ihr alles. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns bald und beim nächsten Podcast. Alles Liebe, bis dann. Ciao. Außen, innen.